Hallo und herzlich willkommen zur 192. Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André, ich bin der Jetsetter des Schwimmsports und begrüße euch ganz herzlich heute hier Mittwochabend, Donnerstag früh, je nachdem, wann ihr reinschaltet, zu dieser besonderen Veröffentlichungszeit, denn es werden am 1. Mai 2025 die deutschen Meisterschaften im Schwimmen starten. Und das hier ist mit Sicherheit auch die knappste DM-Vorschaufolge aller Zeiten. Mit all den News, mit all den Hintergründen, mit all den Ereignissen und Geschichten, die uns so in den kommenden 4 Tagen begleiten werden, werfen wir einen Blick voraus, was uns erwartet. Wer kann noch WM-Normen erfüllen? Wer wird vielleicht im Nachwuchs überzeugen können? Wer wird sich vielleicht nicht ganz so abliefern können, wie wir das sonst erwarten? Es wird also hier heute in der kommenden Stunde alle News geben und die umfangreichste Vorschau, die ihr überhaupt irgendwo im weltweiten Netz finden könnt. Es ist nicht nur Name-Dropping, Lukas Mertens, Isabel Gose, Angie Köhler, Melvin Imodu, Lukas Mazerat, Ole Braunschweig, Nina Jazzi, Flo Wellbrock, Sven Schwarz, Finn Wendler, Cedric Büssing, Joscha Seicho und viele, viele andere werden ihre Bestleistungen versuchen, in der Berliner SSE abzurufen. Sondern wir werden neben dem auch noch die aktuelle Situation, indem wir uns die Leistungsbreite angucken auf den einzelnen Lagen, auf den einzelnen Strecken, wie ist der aktuelle Stand, wer hat WM-Chancen, wo gab es positive Entwicklungen, wo ist die Entwicklung rückläufig, wo ist der Nachwuchs, die Jugend vielleicht besonders stark und wird so in den kommenden Jahren Freude machen und wo erwarten uns einfach nur fantastische Rennen, weil möglicherweise die Zeiten richtig, richtig gut werden, im Weltmaßstab ganz weit oben stehen werden. Oder die packendsten Duelle, wo es um jede Hundertstel geht, wer am Ende der deutsche Meister oder die deutsche Meisterin 2025 sein wird. Parallel dazu werfen wir einen Blick zurück auf die Geschehnisse am vergangenen Qualifikationswochenende. Und da war ich ja in Magdeburg und auch in Berlin unterwegs. Samstag in Magdeburg, Sonntag in Berlin. Alles beides total nette Events, schön, es ist eine relativ lockere Atmosphäre, man kann sich ziemlich frei bewegen, man kann einen Blick etwas hinter die Kulissen erhaschen, man kann mal mit den Sportlerinnen, mit den Sportlern, mit den Trainerinnen, Trainern, mit den Personen am Beckenrand abseits etwas reden, das ist alles viel, viel entspannter, als das jetzt in den nächsten Tagen in Berlin sein wird, da sind die Bedingungen deutlich restriktiver. Und das war wirklich schön, das war wirklich gut, sich dort nochmal einen Einblick zu holen, sich dort einen Einblick zu verschaffen, auch in die Fitness, in den Zustand, wie ist so aktuell die Gemengelage und die Gefühlslage, auch wenn man, und so ehrlich müssen wir glaube ich sein, aus der sportlichen Perspektive jetzt nicht so irre viel mitgenommen hat. Es waren 2 Wettkämpfe, die geprägt waren in Berlin von ganz, ganz vielen Abmeldungen, in Magdeburg von durchaus Leistungen, die eine ganze Ecke weg waren von dem, was man so erwartet hatte. Nichtsdestotrotz, vor allen Dingen der Samstag hielt ganz, ganz viel Gutes bereit, vor allen Dingen in der absoluten Spitze. Es ist die WM-Quali von Maja über die 400 Meter Freistil und von Nina Holt über die 100 Meter Freistil. Gleichermaßen die beiden deutschen Rekorde, die in Berlin gefallen sind, von Angelina Köhler über die 50 Meter Delfin und von Anna Elend über die 200 Meter Brust. Dass Anna überhaupt nur spontan in Berlin aufgetaucht ist, hat vielleicht der ein oder andere Swimcast-Hörer oder die Swimcast-Hörerin letzte Woche schon vernommen. Da habe ich ja zu Recht die Frage aufgeworfen, ey, bei diesem Wettkampf in Heidelberg, da steht nicht dran, dass der WM-Quali ist oder World Aquatics Approved. Und so war es tatsächlich auch. Der war nicht World Aquatics Approved. Das heißt, für Anna Elend war es dort gar nicht möglich, WM-Normen zu schwimmen, was dafür sorgte, dass sie kurzerhand in Berlin auf den Startblock stieg. Ich glaube, das war Freitag, die 100 Meter Brust, die sie im Vorlauf im ersten Lauf auf der Randbahn schwamm. Und das war schon so der Blick, der da auf den Bildschirm ging. Und ich so, okay, das sieht aber reichlich schnell aus. Und stilistisch sieht das ganz schön nach Anna aus. Lief so neben der Arbeit. Ich hatte also die Vorstellung nicht mitgekriegt. Und dann war es auch tatsächlich Anna Elend, die dann im Finale mit einer beeindruckenden Leistung deutlich unter der WM-Norm geschwommen ist. Naja, darauf werden wir auf jeden Fall auf die kommenden 4 Tage in der Berliner SSE schauen, auf die deutschen Meisterschaften. Hinter mir scheint die Sonne, neben mir ist der Kaffee warm, die Balkontür ist offen, vielleicht hört ihr ein bisschen Vogelgezwitscher. Die Waschmaschine läuft, damit die Klamotten für morgen für die Reise rechtzeitig gewaschen sind. Es war eine stressige Woche, also wenn es ein bisschen lauter wird, dann wisst ihr wo, denn so das Kuddelmuddel, die Kakophonie, die wird es hoffentlich nicht werden, aber die Geräusche im Hintergrund herkommen. Der ganze Spaß wäre auch nicht möglich, und das ist mir wichtig zu betonen, zum einen ohne euch dort draußen, die das interessiert und die ihr jede Woche zuhört, einschaltet, mich ansprecht, den Kontakt aufnehmt und so weiter und so fort, mich mit Feedback manchmal überhäuft und dass ich zu tun habe, hinterherzukommen. Vielen, vielen Dank dafür. Schreibt mir gerne E-Mails, andre@swimcast.de oder Instagram-Nachrichten, ist mein Postfach immer offen. Aber das Ganze wird auch realisiert durch Speedo, die das ganze Projekt hier seit mittlerweile gut einem Jahr sehr zuverlässig und regelmäßig und nachhaltig unterstützen. Wenn ihr also auf der Suche seid nach neuem Schwimmequipment, kann ich auch wirklich nichts Schlechtes sagen über die Materialien, die Speedo euch bereitstellt. Sei es etwas fürs Training, eine etwas lockere Trainingsbrille, ein schöner Trainingsbadeanzug, sei es Utensilien für den Wettkampf, wo ja Speedo mit neuen Farben immer wieder glänzt, regelmäßig ums Eck kommt. Jetzt hat auch Lukas Mazerat nochmal wieder eine Werbekampagne gemacht mit goldene Streifen, waren da glaube ich drauf, finde die optisch vom Design und auch vom Feeling her, bin selber glücklicher Besitzer einer Speedo Racer Wettkampfhose, finde ich die unfassbar gelungen, super schön anzusehen und ein willkommener Farbtupfer auf der Startbrücke, die da doch ganz, ganz häufig nur aus den schwarzen oder grauen Badeanzügen besteht. Also Speedo ist euer Anlaufpartner, wenn ihr neues Schwimmequipment sucht. Poolkicks, Paddles, findet ihr alles, geht auf die Homepage, ist unten in den Shownotes verlinkt. Und sie engagieren sich nicht nur für die absolute oberste Spitze des Schwimmsports, sondern auch für dieses kleine Projekt hier, das dem Schwimmen mehr Aufmerksamkeit finden, geben soll. Dafür herzlichen Dank. Supportet Speedo, damit Speedo mich supporten kann und wir haben alle davon gewonnen. Und damit kommen wir eigentlich traditionell erstmal zu den Wettkampf-Highlights, aber die ganzen betten wir ein in den Ausblick auf die deutschen Meisterschaften, denn es waren einige Highlights, die sich hier wiederfinden und schon mal eine Richtung vorgeben, in die sich die deutschen Meisterschaften entwickeln werden. Und fangen wir doch an mit den harten Fakten. 1.5. 10 Uhr geht's los, der erste Vorlaufstart. Am 4.5. gegen 18.30 Uhr, 19 Uhr wird der letzte Finallauf durchs Wasser geschwommen sein. In der Berliner SSE, liebgewonnene Heimat, schnelles Becken, tolles Wasser, fantastische Umgebung. Oben 10 Bahnen zum Ein- und Ausschwimmen, unten 10 Bahnen. Oben auf der Tribüne reichlich Platz für all die Schwimmsportbegeisterten und Schwimmsportinteressierten, die dort gerne eingeladen sind, hinzukommen und richtig, richtig Lärm zu machen. Insgesamt erwarten uns 1700 Starts von 630 Teilnehmern. Die Finals fangen an für alle, die nicht live vor Ort dabei sein können, um 18.15 Uhr, sonntags um 17.15 Uhr. Dann auch zu verfolgen im Sportschau-Livestream. Dort online unter sportschau.de könnt ihr euch jedes einzelne A-Finale angucken im Live-Kommentar, im Livestream. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das her ist, dass das stattgefunden hat. Ich glaube, nicht mal letztes Jahr zu den Olympischen Spielen. Dort gab es im linearen Programm und in der Sportschau dann Aufzeichnungen davon, aber nicht, dass die ganzen Finals übertragen wurden. Also unbedingt einschalten, unbedingt die Einschaltquoten nach oben treiben. Dauert so circa 60 Minuten, also perfekt, um sich da entweder das erste Bierchen aufzumachen oder nebenbei schon mal das Abendessen vorzubereiten oder auf dem Balkon in der Sonne mit dem Aperol-Spritz in der Hand dem Schwimmsport zu frönen. Bedeutet leider auch für uns Pressevertreter 60 Minuten alle A-Finals. Das wird richtig, richtig Stress in der Mixzone, dort reichlich O-Töne zu bekommen, nicht die Rennen aus dem Auge zu verlieren. Also wenn ihr dort zuschaut, werdet ihr mit Sicherheit viel mehr Wettkampfgeschehen mitbekommen, als mir das am Beckenrand vergönnt sein wird. So ist es. Dafür haben wir dann hoffentlich nette Töne, die wir nächste Woche uns anhören und analysieren können. Vor den A-Finals gibt es die B- und C-Finals, jeweils zu wechselnden Zeiten. Wer das interessiert, schaut mal ins Meldeergebnis rein. Dort steht das ziemlich detailliert, sodass alle oder es möglichst vielen Sportlerinnen und Sportlern die Chance gegeben wird, ins Finale vorzudringen. Damit arbeiten wir jetzt mal die einzelnen Lagen ab. Wir beginnen bei den Frauen und gehen in der Lagenreihenfolge vor. Also erst über das Delfin, Rücken, Brust, Freistil schwimmen, dann kommen die Lagenstrecken und dann ein kurzer Blick in die Staffeln hinein. Das Delfin-Schwimmen der Frauen wird in den vergangenen Jahren ganz klar dominiert von Angelina Köhler, die am vergangenen Wochenende gezeigt hat, dass diese Saison keine Übergangssaison sein wird, sondern richtig ernst genommen wird und mit neuen Zielen gespickt wurde. Sie hat sich ja dem Klettern verschrieben, was man im ersten Moment als eine sehr schnellkräftige Sportart ansehen möchte. Wenn man sich das bei Olympia anguckt, brauchen die so maximal 10 Sekunden. Ich glaube eher so 7 Sekunden, bis sie an dieser Kletterwand dort oben sind. Das sind also wirklich schnelle, explosive Belastungen beim Bouldern. Viel Körperkraft noch mit dabei und dann der Schwung zum Hochziehen aus den Armen, zum Hochdrücken aus den Beinen. Und all diese Benefits, all diese Vorteile, all diese Abwechslung haben offensichtlich dafür gesorgt, dass Angie über die Kurzstrecken ihr bekanntes Potenzial weiter ausgebaut hat. Denn seit dem letzten Wochenende ist der Rekord von Aljena Schmidtke aus dem Jahr 2017 über die 50 Meter Delfin getilgt. Erst 25,64 im Vorlauf von Angie, dann 25,62 im Finale. Heißt am Ende 600stel schneller als Aljena Schmidtke, das vor 8 Jahren gewesen ist. Und die 50 Meter sehen auch entsprechend fit aus. Ein Tempo, ein neuer Ansatz, den sie dann auch auf die 100 Meter übertragen könnte. Im Vorlauf schon beeindruckend schnell mit 56,42 unterwegs gewesen. Und das war so ein ähnliches Gefühl, wie ich auch bei Maya über die 400 Meter Freistil hatte oder auch bei Nina Holt über die 100 Meter Freistil. Das sieht man auf den ersten Zügen, dass das anders aussieht. Das ist eine ganz andere Körperspannung, eine ganz andere Körpersprache. Das sieht viel zielstrebiger aus, viel fokussierter. Das ganze Schwimmen hat dort einen ganz anderen Eindruck auf den Zuschauenden, wenn es wirklich richtig um die Wurst geht. Und man hörte so kolportiert, dass der deutsche Rekord, die 56,11 im Finale, dann dran glauben sollte. Dafür hat es noch nicht gereicht. 56,33 für Angelina Köhler, also knappe 2/10 drüber. Nicht die erste deutsche Frau, die eine 55 vorne stehen haben wird an diesem Wochenende. Aber ich gehe fest davon aus, jetzt in Berlin bei den Swim Open, Angie ja traditionell auch eine Sportlerin, die unter Druck sehr, sehr stark performen kann. Das hat sie bei den Weltmeisterschaften und bei den Olympischen Spielen eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich sehe keinen Grund, warum das jetzt bei den deutschen Meisterschaften anders sein sollte. Denn diese 100 Meter haben durchaus Potenzial offenbart. Es war ein mieser Anschlag, es war eine miese Wende und trotzdem war sie nur wenige Zehntel weg von ihrem Rekord. Da hat sich also, und das ist immer der Indiz, wenn die Wende, der Anschlag nicht mehr passen, hat sich etwas stilistisch getan. Entweder ist die Tauchphase ein Kick länger geworden, ein Kick kürzer, die Delfin-Kicks kräftiger, der Zug unter Wasser ein Stückchen länger oder ein Stückchen kürzer, weil die Frequenz nach oben gegangen ist. Und dann passen all diese Feinheiten zum Anschlag, zur Wende nicht mehr. Das wird sehr, sehr spannend, dort am Wochenende hinzuschauen, wie sie das treffen wird, schon im Vorlauf und dann auch im Finale ja erst recht. Da ist das Potenzial noch zu holen und dann sehe ich wenig Gründe, warum dort eine mittlere 55 nicht stehen sollte. Sowohl über die 50 als auch über die 100 Meter ist Angie konkurrenzlos unterwegs. Das ist steht völlig außer Frage. Da ist niemand, der mit ihr mithalten kann. Über die 50 Meter hat sich in den letzten anderthalb Jahren Lara Vandenhirtz vom Aachener SV, die jetzt erst 15-Jährige, als Top-Konkurrentin etabliert, ohne Angie wirklich das Wasser reichen zu können. Denn eine 25,6 schwimmt Lara noch nicht. Die liegt eher so bei 27,0, also fast anderthalb Sekunden dahinter, aber ist dann schon best of the rest, der Rest des Verfolgerfeldes. Über die 100 Meter und über die 200 Meter wird es dann spannend, denn hinter Angelina ist durchaus Nachwuchs und die ambitionierte Jugend zu sehen. Mit Alina Bajewic, die letztes Jahr nicht die Olympia-Quali schaffte, aber seit zwei Jahren über die 200 Meter Delfin das Maß aller Dinge ist. Mit Anna Yara Fey-Riefstahl, die über 100 Meter Delfin am vergangenen Wochenende eine Minutenmarke gekratzt hat. Und Leni Labarra, die ihren Trainingsmittelpunkt jetzt nach Magdeburg verlegt hat und sich dort weiterentwickelt hat in der vergangenen Saison, ist da reichlich Zukunftspotenzial vorhanden. Jahrgang 2008, 2009 sind die genannten Sportlerinnen. Und im 2010er Jahrgang wird es dann noch etwas enger von der Dichte. Es ist eine Lara Vandenhirtz, eine Emma Schaal, eine Hanna Schmidt und eine Evelyn Wegrotzky, die dort zu viert das erste Mal jetzt auf der großen Bühne ins Fernsehfinale schwimmen wollen und uns mit Sicherheit auch im Juni bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften Freude bereiten werden. Einen Blick sollten wir nochmal werfen auf Alina und Yara, denn Alina war jetzt auch in Magdeburg unterwegs über die 200 Meter Delfin, schwamm dort 2,13, 2,12 und das ist reichlich weg von ihrer Bestzeit, die bei 2 Minuten 10 liegt. Ihr Trainer Stefan Döbler sagte, naja, 2,12, 2,13 ist eigentlich so das, was sie aktuell wird schwimmen können nach den Trainingslagerwochen, nach den anstrengenden Wochen. Alina selbst wirkte mit der Zeit etwas unzufrieden. Ich finde, wenn man dort stilistisch hinguckt, dann war das nicht mehr die Beweglichkeit, nicht mehr die Lockerheit, die wir bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften mit ihrem Titel gesehen haben, sondern wieder so ein bisschen Rückfall. Es sah sehr steif aus. Ich fand, es war wenig Welle. Das wirkte alles in Wuppertal noch deutlich, deutlich besser und deutlich beweglicher, deutlich flippiger im Großen und Ganzen. Können Nachwirkungen vom Trainingslager sein, noch ein bisschen verspannt, noch ein bisschen überlastet, überanstrengt, gerade mitten im Erholungsloch drin, würde ich gar nicht überbewerten. Wenn ihr Coach damit soweit einverstanden war und das in dem Bereich lag, dann wird das alle seine Richtigkeit haben. Stefan Döbler, ja keiner, der das erst seit gestern macht, sondern schon viele, viele Athleten und Athletinnen Richtung Weltspitze vorbereitet oder begleitet hat. Yara Ferriefstahl aus Chemnitz hat sich weiter verbessert, war bei den Berlin Swim Open topfit, schwamm die 100 Delfin in 1:00, die 200 Delfin auch in 2 Minuten 13 und dürfte damit als Top-Konkurrentin von Alina gelten auf die Silbermedaille über die 100 Meter und auf die Goldmedaille über die 200 Meter. Alina ihrerseits wird auch erst 16 Jahre alt, selbst wenn wir da schon 2 Jahre drüber reden. Yara jetzt mit Jahrgang 2008, also wird 17 Jahre alt. Beide auf einem guten Weg nach oben. Es geht Jahr für Jahr vorwärts. Es wird Jahr für Jahr schneller, was sie liefern. Zusammenfassend, außer Angelina Köhler, die über die 100 Meter Delfin schon die WM-Norm mehrfach inzwischen unterboten hat, wird keine der genannten Sportlerinnen, glaube ich, auch in die Nähe der Weltmeisterschaftsnormen schwimmen. 2:09:40 wäre das über die 200 Meter, wenn Alina richtig was am Tank hat, vielleicht. Viel Geld würde ich da aber nicht drauf wetten. Kommen wir damit zum Rückenschwimmen bei den Frauen. Und es ist, Delfin-Rücken sind tatsächlich die Geschichten, wo man mit am meisten erzählen kann bei den Kraulstrecken und wird es dann etwas weniger. Aber das Rückenschwimmen soll jetzt im Fokus stehen, denn dort haben wir ein neues Zeitalter eingeläutet. Es ist die Post-Laura-Riedemann-Ära, die in dieser Saison begonnen hat. Laura Riedemann war die Rückenstütze in den Lagenstaffeln der vergangenen Jahre, ohne dort signifikante Fortschritte machen zu können. Schwamm immer so um die eine Minute, ich glaube in den letzten 2 Jahren gar nicht mehr unter der 60-Sekunden-Marke und musste sich dort schon Wettkampf für Wettkampf der Angriffe von hinten erwehren und hat den Verfolgeratem immer mehr im Nacken gespürt. Und Laura Riedemann hat jetzt nach Olympia in Paris gesagt, komm, das war's, reicht, ich mach den Deckel drauf, ich habe sehr lange eine sehr schöne Zeit gehabt. Reicht mir an der Stelle. Und da wird es sicherlich Aufatmen gegeben haben bei unter anderem Maja Werner, bei Lise Seidel, bei Anna-Maria Börsle, bei Linda Roth, bei Eva Zurbrücke, bei Noelle Bänkler. Denn es sind hier insgesamt 6 Namen, die sich in Position schwimmen möchten für internationale Starts. Und da sind vielleicht schon 2 Namen dabei, wo ihr stutzig geworden seid. Der eine ist Anna-Maria Börsle, die das ganze Jahr nirgendwo aufgetaucht ist. Ich habe es jetzt ehrlicherweise auch ein bisschen vercheckt mal zu fragen, ob sie überhaupt noch schwimmt, krank, irgendwas kann ja vielerlei sein, oder ob sie ähnlich wie Laura die Karriere beendet hat. Und Linda Roth wird euch sicherlich einen kleinen Hiccup verursacht haben, denn sie ist gar nicht gemeldet in den Meldelisten und verkündete auch in der vergangenen Woche, dass ihre Verletzung, mit der sie sich schon bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften und bei der DMS geplagt hat und die sie offensichtlich anhand der Zeiten bewertet, auch bei den Swim and Fun Days in Essen noch immer beschäftigt hat, dass diese Verletzung immer noch nicht ausgeheilt ist. Es war im November ein Fußbruch, der dort für Leistungseinbußen gesorgt hat und dafür gesorgt hat, dass ihre extrem starke Tauchphase nicht so zur Geltung kam, wie sie das sonst getan hat. Und das ist ein großer, großer Rückschlag, denn die 17-Jährige aus Stuttgart war durchaus eine WM-Kandidatin für die 200 Meter Freistil-Staffel, war im vergangenen Jahr schon über die 200 Meter Freistil unter der EM-Norm geblieben. Dazu kam auch mögliche Potenziale über die 200 Meter Lagen, über die 100 Meter Rücken und über die 100 Meter Freistil. Hat in diesem Jahr nicht sein sollen, in diesem nacholympischen Jahr. Also konzentrieren wir uns auf diejenigen, die hier mit der Staffel mitwollen oder sogar noch eine WM-Norm schwimmen wollen. Und da ist Noelle Bänkler zu nennen, die jetzt in Heidelberg eine 1:02:85 schwamm über die 100 Meter Rücken, das nur 900stel langsamer war als ihre Bestzeit aus dem Dezember und damit aktuell auf Platz 2 der deutschen Bestenliste liegt. Mit guten 2 Sekunden Rückstand auf die aktuell führende Lise Seidel. Die schwamm am Wochenende in 1:00:74. nur 300stel über dem deutschen Jahrgangsrekord von Laura Riedemann aus dem Jahr 2017 und Lise Seidel inzwischen auch 19 Jahre alt und hat so ein deutscher Jahrgangsrekord schon einiges an Bedeutung. Sie sicherlich auch diejenige, die über 100 Meter rücken, die ein ganz, ganz klare Favoritin ist. Die WM-Norm liegt bei 59,90, die ich auch durchaus für erreichbar halte. Also da geht noch einiges. Nochmal eine Woche ein bisschen ausgeruht, hat er jetzt auch bei den Berlin Swim Open auf einzelne Starts verzichtet, um sich zu schonen, um Kräfte zu sparen, um fit zu bleiben bzw. fit zu werden Richtung deutsche Meisterschaften. Und das ist etwas, was der ganzen Spritzigkeit, der ganzen Grundschnelligkeit deutlich zugute kommen sollte. Über die 200 Meter Rücken ist sie die Norm schon geschwommen und war jetzt auch in Berlin nochmal schneller als in Stockholm bei den Swim Open. 2 Minuten 10,76 ist ihre Zeit. Und um jemanden zu finden, der schon mal schneller als 2 Minuten 10,76 gewesen ist, müssen wir relativ weit zurückblicken. Denn im Jahr 2019 war das Sonil Öztürk, die nur 21 Hundertstel schneller war. Und ein Jahr vorher waren es dann Lisa Graf und Jenny Mensing, die mal 2,08 geschwommen sind im Jahr 2018. Also diese 2,10 hat schon fast historische Ausmaße von der schwimmerischen Leistung her. Wie gesagt, wenn Lisa nicht ertrinkt über die 100 Meter, dann ist ihr der Lagenstaffelplatz nicht zu nehmen. Über die 200 Meter Rücken hat sie den WM-Start sicher und dann wird das schon mal ein relativ ausgefülltes Programm bei den Weltmeisterschaften in Singapur. Der Lagenplatz in der Staffel ist ihr vor allen Dingen, der Rückenplatz in der Lagenstaffel ist ihr vor allen Dingen deshalb sicher, weil Maja Werner sich ausschließlich auf die 200 Meter Rücken konzentriert. Dort ist die Norm angestrebt und gewünscht 2 Minuten 11,50 ist hier gefordert vom Deutschen Schwimmverband. Da war Maja im vergangenen Jahr schon nah dran. Nur 400stel drüber geblieben, war jetzt auch in Magdeburg nochmal schnell 2:11,65 und dass da die Grundtendenz stimmt, das hat sie über die 400 Meter Freistil gezeigt, sodass ich eigentlich guter Dinge bin, dass sich der Trainingsortswechsel für Maja bezahlt macht mit einem zweiten WM-Start nach den 400 Meter Freistil, nämlich auch über die 200 Meter Rücken und dann hat der DSV in Singapur in dem kleinen Stadtstaat zwei Starterinnen über die vier Bahnen Rücken im Wasser. Im Brustschwimmen machen wir eine kleine Zeitreise und setzen uns in unsere Kapsel, legen ein paar Hebel um oder in den DeLorean, schalten den Fluxkompensator an und reisen 3 Jahre zurück ins Jahr 2022 zu einer Anna Elend, die ihre überragende Saison 21-22 mit dem Vize-Weltmeistertitel in Budapest gekrönt hat. Sie schwamm damals eine ganze Reihe Zeiten 1:05, sowohl in San Antonio beim Qualifikationsmeeting als auch bei der Mare Nostrum Tour im Freibad. In San Antonio war das auch im Freibad, um dann in Budapest in der Duna Arena mit einer famosen, irren Schlussbahn im Britta Steffen Style Olympia 2008 das Feld von hinten aufzurollen und wäre das Rennen 5 Meter, vielleicht auch nur 3 Meter länger gewesen, dann bin ich guter Dinge, wäre es sogar die Goldmedaille für die vom TV Lang stammende Sportlerin gewesen. Warum hole ich so weit aus? Weil Anna jetzt hier am Freitag in Berlin bei den Berlin Swim Open mit 1:05,97 gezeigt hat, dass diese Zeiten immer noch in ihr stecken. 3 Jahre später, kann man jetzt auch ehrlicherweise sagen, 3 Jahre später, kein Fortschritt, hurra, hurra. Ist aber gar nicht so einfach, denn diese 1:05,97 ist durchaus schon eine Top-Zeit in der Welt in diesem Jahr. Und mit 1:05,97 bist du immer ziemlich sicher bei den vergangenen Highlights im Halbfinale dabei gewesen und hast auch auf jeden Fall an der Tür zum Finale der Top 8 Brustschwimmerinnen weltweit gekratzt. Aktuell ist diese 1:05,97 auch eine Top 8 Zeit weltweit. Können jetzt auch Hater ums Eck kommen und sagen, ist das nach Olympische Jahr, da ist ja gar nicht so viel los und ist die Konkurrenz gar nicht so stark, sind auch noch nicht so viele gestartet. Ja, aber dann fragt ihr euch doch mal, wann wart ihr denn zuletzt mal in den Top 8 der Welt in irgendetwas? Wird euch vermutlich nicht so viel einfallen. Von daher respektable Leistung. Wie kommt es dazu? Bei Anna auch, die College-Zeiten sind vorbei, das Lernen ist vorbei, all der Stress, der vielleicht auch mit Abschlussprüfungen einhergeht, ist vorbei. Der Kopf ist freier, kann sich sicherlich deutlich mehr aufs Schwimmen konzentrieren, als das noch vorher der Fall war. Und wenn man Anna kennt, dann ist sie auch ein extremer Wohlfühlmensch. Die braucht eine Wohlfühlumgebung, in der sie ihr Potenzial dann auch entfalten kann. Und das scheint gerade wieder exakt der Fall zu sein. zeigte sie auch einen Tag später über die 200 Brust. 2:23,93, neuer deutscher Rekord. Und auch das ist eine Top-8-Zeit in der Welt in diesem Jahr. Die alte Bestmarke 2:24,63 stammt aus dem Jahr 2022 in San Antonio. 7 Zehntel schneller jetzt hier an der Stelle und für meine Begrifflichkeiten endlich rutschen die 200 Meter. Für mich ist ja immer noch Annas Stilistik voll auf die 200 Meter ausgelegt, sagte dann auch selber am Anschluss, dass sie sich mehr auf die Ausdauer konzentriert, mehr in Richtung 200 Meter entwickelt hat. Für mich der ganz klar, der vollkommen richtige Schritt, da ist auch in meinen Augen immer noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, da ist noch richtig was zu holen und ist dann mit Sicherheit auch ein Punkt, von dem die 100 Meter nochmal zusätzlich profitieren werden. Anna Elend also gesetzt, 2 WM-Normen geschwommen und über die 100 und die 200 Meter Brust, ist jetzt hier in Berlin bei den deutschen Meisterschaften auch über die 50 Meter am Start. Und hinter ihr war es ja ein Nachwuchsduo, das sich in den letzten Jahren nach vorne geschwommen hat, nämlich Lena Ludwig und Hanna Schneider. Von beiden war in diesem Jahr noch nicht so viel zu sehen und schon wenn dann auch ehrlicherweise nicht so richtig viel Gutes, waren jetzt aber in Heidelberg unterwegs und Lena schwamm über alle 3 Bruststrecken neue Bestzeiten, sowohl über die 50 als auch über die 100 Meter in 1:08,05 war sie schon 6 Zehntel schneller als bei den deutschen Meisterschaften letztes Jahr. Um die 200 Meter Brust sahen 2:27,34, auch das eine neue Bestzeit. Schwamm über diese Strecke auch in den vergangenen 2 Jahren, sowohl also 2024 als auch 2023 jeweils neuen deutschen Jahrgangsrekord. Jeweils in beiden Jahren aber auch Zeiten um die 2:27. Also kann man jetzt auch zu Recht ein bisschen kritisch mal draufschauen und sagen, okay, geht die Tendenz eher Richtung 100 oder eher Richtung 200, dann wäre es ganz schön, wenn da in Berlin nochmal ein Sprung passiert. Hanna Schneider ihrerseits, letztes Jahr eine überragende Junioren-Europameisterschaft gehabt, mit der Silbermedaille hinter Lena Ludwig, die über die 200 Meter Brust die Goldmedaille gewann. 32:0, 1:09,28 und 2:30,10 jetzt hier in Heidelberg unterwegs gewesen. Das war alles langsamer als zur JDM im vergangenen Jahr. Würde ich mal den Moment der deutschen Meisterschaften noch abwarten, wie es dann dort aussieht und wie sie sich dort auf der größeren Bühne präsentieren wird und ob es dafür sorgt, dass sie ihre, es gibt ja so Sportler, die brauchen die große Bühne, die brauchen den großen Druck, ob dort dann ein nochmal klarer Fortschritt erfolgen kann. Ebenfalls über die Bruststrecken unterwegs, Lily Faye Wallbaum, die über die bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften schon Meisterin wurde, nachdem sie Anfang der Saison nach Hannover umgezogen ist, in die Trainingsgruppe von Emil Guljev, um dort das Training auch mehr verfolgen zu können und mehr teilnehmen zu können, um den Pendelweg zu minimieren. Dort wird es jetzt spannend sein zu sehen, welchen Effekt dieser Wechsel am Ende des Tages haben wird. Über die 50 und 100 Meter Brust ist sie am Start. Und dann wird das Brustfeld noch komplettiert von Kim Emily Hägle, die wie schon in den vergangenen Jahren aus den USA anreisen wird, um hier bei den deutschen Meisterschaften um Titel und Medaillen zu kämpfen. Wie immer so ein bisschen die Wunderbox, aber in den letzten 2 Jahren immer abgeliefert an Ort und Stelle in der SSE, egal was vorher war, ob da jetzt ein Oberschenkelbruch vorher war oder sonstige Schwierigkeiten auf dem Weg lagen. The Warrior hat überzeugt, hoffentlich auch in diesem Jahr. Das führt uns zu den Freistilstrecken und hier kann man das Ganze, glaube ich, überschreiben mit dem Wort Nina Holt und die großen Unbekannten. Gehen wir die Strecken einzeln durch. Nina hat gezeigt in Magdeburg, was sie drauf hat über die 100 Meter Freistil, schwamm dort in 53,81. Nicht nur unter der vom DSV geforderten WM-Norm, sondern, und jetzt einmal hinsetzen, falls ihr noch nicht sitzt und die Hände in die Lehnen, Armlehnen krallen, die schnellste Zeit einer deutschen Schwimmerin seit, ihr seid gefordert, ist ein kleines Ratespiel, was glaubt ihr, seit wann war das letzte Mal eine deutsche Schwimmerin schneller? Es war im Jahre 2013 eine gewisse Britta Steffen, die schneller war als die 53,81. Und da sind schon einige Sprinterinnen inzwischen vorbeigegangen. Ich möchte nur den Namen Annika Brun dort in den Raum werfen, die das deutsche Sprintkraulschwimmen über Jahre hinweg dominiert hat. Nina also wirklich, wirklich stark und schnell unterwegs gewesen, schon auch im Vorlauf 54, 24, glaube ich, war ihre Zeit, es war 25, war 500stel über der WM-Norm, um dann im Finale nochmal 1/4 schneller zu schwimmen. Das ist eine beeindruckende Steigerung gewesen. Nina jetzt hier auch über die 50 Meter Freistil am Start, Nina Holt, und das wird ein ganz, ganz enger Kampf über die 50 Freistil, nämlich ich habe mal gesagt, so, es könnte wohl ein Dreikampf um zwei Plätze werden. Nina Holt, Nina Sandrin Jazzi und Angelina Köhler versuchen die Pflichtzeit von 24,80 zu unterbieten. Alle drei haben in meinen Augen auch die Chance, unter der WM-Norm zu bleiben. Wie dramatisch ärgerlich wäre das eigentlich, wenn es allen dreien gelingt und eine davon draußen sein muss, nachdem wir über Jahrzehnte hinweg, ich glaube, Britta Steffen war die letzte, die über die 50 Meter wirklich konkurrenzfähig war und WM-Normen geschwommen ist, nachdem wir über Jahrzehnte hinweg völliges Brachland hatten, sind es jetzt auf einmal drei Sportlerinnen, die sich dafür entschieden haben, ey, 50 Kraul, ist geil, schnell vorbei, man wird kaum nass, man kann direkt wieder nach Hause gehen. Machen wir, macht Spaß, ein bisschen Splash and Dash, das Wasser durch die Gegend schleudern. Nina Jazzi, schon kurz beim WM-approved, war in Budapest mit dabei, 2024, konnte auch bei den Europameisterschaften schon eine Medaille gewinnen im vergangenes Jahr im Sommer. Also hat gezeigt, dass sie auf den größeren Bühnen auch abliefern kann. War aber das ganze Jahr ähnlich wie Juliana Bokschka oder die ganze Essener Crew eigentlich wettkampftechnisch nicht zu sehen. Auch die Swim and Fun Days würde ich dort mal rausnehmen. Das kann eigentlich nicht das gewesen sein, was die Schwimmerinnen und Schwimmer sich hier überlegt haben, was sie ins Wasser bringen können. Mir ist nicht bekannt, dass dort irgendwelche Ausfälle waren, Trainingslager und Co. alles mitgemacht, aber die Wettkampfeindrücke sind einfach Mangelware. Ähnliches gilt für Nele Schulze, die in der laufenden Saison nach den Olympischen Spielen so ein bisschen von der Rolle wirkt, hat die Berlin Swim Open quasi komplett abgesagt, war am Sonntag gar nicht mehr erst in der Halle, am Freitag auch nicht, war bloß Samstag am Start, ist in Stockholm auch nur die 200 Meter Freistil im Vorlauf und im Finale geschwommen, um ihren Hut für die Staffel in den Ring zu werfen und hat sonst gar nichts weiter gemacht. Dabei fand ich gerade das Programm bei den Berlin Swim Open wahnsinnig interessant. Mal wieder Bruststrecken dabei, die 200 Lagen mit dabei, also das Portfolio etwas mehr aufgeweitet als nur in Anführungsstrichen die 100 und 200 Meter Freistil. War die ganze Saison nicht viel zu sehen? Ehrlicherweise, ich weiß es nicht, was bei den deutschen Meisterschaften jetzt hier zu erwarten sein wird. Kann natürlich auch befreiend wirken, wenn der Druck ein bisschen weg ist und man sagt, oh, gucken wir mal, was wird. Über die 200 Kraul muss mich vielleicht auch erstmal jemand aus der Staffel verdrängen, aber dazu kommen wir später gleich noch. Alle genannten schwimmen die 50 Freistil und die 100 Meter Freistil. Dazu kommt auch noch Juliana Bokschka, die auch über die beiden Strecken, aber hier die jüngste im Feld ist und da in meinen Augen dann vermutlich auch die geringste Chance hat, sich nach vorne ins WM-Team zu schwimmen oder für die höheren Aufgaben zu qualifizieren. Es gibt, also für die höchste Aufgabe, sagen wir so, für die höchste Aufgabe. Es gibt andere höhere Aufgaben. Es gibt eine U23-EM, es gibt eine Universiade. Also da sind durchaus noch Zwischenschritte zu gehen, bis man bei einer WM startet. Über die 100 und 200 Meter Freistil geht es nicht nur um Normzeiten für die Weltmeisterschaften, sondern auch um die Staffelqualifikation. Und nach dem von, da ist die Tür offen, sage ich mal so. Zwar für Lise Seidel, für Juliana Bokschka, für Nina Jazzi, für Maya Werner als Staffelteilnehmerinnen über die 200 Meter Freistil-Staffel. Denn in den USA wird parallel zu den deutschen Meisterschaften Julia Mozinski an den Start gehen, sowohl über die 100 als auch über die 200 Meter Freistil. Auch eine völlige Wundertüte, ob sie die Zeiten bestätigen kann. Die 1,57 aus dem Vorjahr, mit der sie sogar den Einzelstart über die 200 Meter Freistil in Paris sicherte, die konnte sie ja dann bei den Olympischen Spielen auch schon nicht mehr bestätigen. Es war ihre erste Olympiade, da ist ganz viel anderes mit dabei, was eine Rolle spielt und was von der eigentlichen schwimmerischen Leistung abhängt. Nicht umsonst heißt es, das erste Mal fährst du mit zum Lernen und beim zweiten Mal passiert dann auch wirklich was. Das geht quasi fast allen so, wenn man dort in die Historie mal zurückguckt. Gar kein Beinbruch. Jetzt hingucken in die USA nach Fort Lauderdale, welche Zeiten dort von Julia Mozinski geschwommen werden. Und ein Name fehlt. Eine Schwimmerin, die in der Olympiastaffel am Start war, die überraschendste Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen, nämlich Nicole Meyer. Die wird wohl gerüchteweise zu finden, war offiziell nichts. Möchte ich dazu sagen, in Griechenland, in Athen, Fragezeichen, am Start sein. Mehr war da auch nicht rauszufinden. Schwamm im März bei den Swim and Fun Days unter 2 Minuten und mit einer Zeit von unter 2 Minuten bist du eigentlich schon gut dabei, dich für die Staffel zu qualifizieren. Damit fehlen dann aber auch eigentlich 75% der Staffel der Olympischen Spiele. Die oder sind zumindest fraglich, nämlich Nele Schulze, Julia Mozinski und Nicole Meyer. Eine Isabel Gose war am Wochenende in Magdeburg unterwegs, war in Stockholm unterwegs, fit gesetzt für die 4x200 Meter Freistilstaffel, wenn sie denn unter der Pflichtzeit bleiben. Und dann sind die nächstschnellsten Gemeldeten Nele Schulze, Maja Werner, Nina Holt, Lise Seidel, Juliana Bokschka. Und wer von diesen genannten die beste Kombination aus Vorlauf und Finale ins Wasser bringt, der darf sich dann über den Staffelplatz freuen. Es wird also durchaus spannend, wenn es um die Staffelzeiten geht. WM-Norm 1:57.10 vom DSV gefordert über die 200 Meter Freistil, die wird wohl keine der genannten schwimmen. Also wäre schon eine absolute Sensation, wenn das eintreten sollte. Etwas anders sieht es über die langen Strecken aus, über die 400 Meter Freistil am Freitag, 1500 am Samstag und die 800 Meter Freistil, 1500 am Freitag und die 800 Meter Freistil am Sonntag. Über die 400 Meter Freistil, Isabel Gose hat sich qualifiziert mit ihren Zeiten aus Stockholm, Maja Werner ist auch unter der 4:08.70 geblieben, die gefordert ist. Und damit sind die beiden in meinen Augen auch gesetzt, zumal Leonie Mertens in Magdeburg so gar nicht den Eindruck erweckte, als wäre sie in der Form, in der sie vergangenes Jahr Richtung Olympische Spiele unterwegs gewesen ist. Das ist fein, ist das nacholympische Jahr, da passiert vieles, man muss das alles verarbeiten. Leo hatte ja schon ein bisschen Probleme im Anschluss an die Olympia-Quali, die sie beim Gotha & Friends geschafft hatte, dann diese gleiche Leistung nochmal bei den deutschen Meisterschaften abzurufen, weil auf einmal ganz viel Presseanfragen kommen, weil es ein absolutes emotionales High ist, aus dem man sich dann heraus wieder für die nächsten Wettkämpfe motivieren muss. Nicht zu vergessen, bei den Olympischen Spielen stand sie aber im Finale über die 1500 Meter Freistil. Dort schwamm sie mit, als Isabel Gose zur Bronzemedaille schwamm. Also beileibe, also ein wirklich erfolgreiches Jahr, das sie letztes Jahr gemacht hat. Und jetzt ein kleiner Downer, das gehört mit dazu. Es war Bundeswehrlehrgang, es waren Trainingszeiten, die nicht so da waren und so weiter und so fort. Man hat mit einer anderen Erwartungshaltung zu kämpfen. In der Trainingsgruppe wird man vielleicht auch anders angeschaut. Es erwachsen andere Ansprüche aus so einer Qualifikation und dann kann es mal passieren, dass es nicht so gut läuft an die neue Situation, müssen sich die Sportlerinnen und Sportler dann auch erst einmal anpassen. Dann gab es noch vermutlich einen Zwischenfall in Magdeburg, wo Leonie sich bei einem Sturz verletzt hatte. Das sorgte zumindest für reichlich Hektik hinter den Kulissen. Also hier an meiner Stelle, von meiner Warte her auch erstmal das Fragezeichen gesetzt, ob Leonie in Berlin überhaupt dabei sein wird. Möglicherweise habe ich auch was falsch verstanden, bevor hier gleich Gerüchte gestreut werden. Aber wenn Leonie nicht da ist, dann habt ihr schon mal gehört, das ist der Grund, diese kleine Verletzung dort. Kommen wir zu den positiven Geschichten vom vergangenen Wochenende. Und die hören auf den Namen Maja Werner, die mit 4:06 am Samstag an ihrem Geburtstag in Magdeburg schneller geworden ist als jemals zuvor und fast 2 Sekunden unter der WM-Norm geblieben ist und ihr Glück am Beckenrand und auch außerhalb und überhaupt so gar nicht fassen konnte. Umso höher eigentlich einzuschätzen die 2:11 über die 200 Meter Rücken am nächsten Tag. Denn es war ganz, ganz deutlich zu sehen, dass ihr da ein Riesenstein vom Herzen fiel, dass sie selber auch sagte, oh, die ganze Arbeit des vergangenen Jahres, das ganze Leiden, das ganze Kämpfen, das ganze Fighten, der ganze Umzug, alle diese Struggles haben sich an dieser Stelle gelohnt und sind hiermit bezahlt worden. Und jetzt ist es amtlich, die Weltmeisterschaftsnorm für Singapur ist geschwommen worden. Und so werden es Isabel Gose und Leonie Maja Werner sein, die Gold- und die Silbermedaille über die 400 Meter Freistil bekommen. Dahinter sind mit der Marion Plöger, Lea Boy, Janet Spivox und Julia Ackermann. Aber gleiche 4 Namen, habe ich Celine Rieder gesagt? Ich weiß es gerade nicht. Lea Boy, Janet Spivox, Julia Ackermann und Marion Plöger, das waren die 4 Namen, genau. Die sich um die Bronzemedaille streiten werden. Das ganze Quartett wird komplettiert von Celine Rieder, die mit 4 Minuten 12 in Stockholm ins Ziel geschwommen ist. Julia Mozinski wird in den USA mit 4:14 gelistet. Das beides ist als direkte Verfolger schon eine Weile weg von der 40870. Deswegen sind die WM-Normen eigentlich durch an der Stelle, aber die Bronzemedaille bei weitem nicht. Denn das Verfolgerfeld ist dort ganz, ganz eng zusammen, bringt aber im Wesentlichen dann nicht den Grundspeed, die Grundschnelligkeit mit, um Richtung Weltmeisterschaftsnorm vorzustoßen. Sydney Ferch als 8 Gesetzte hier in der Meldeliste geführt, ist die Jüngste, die Finalambitionen mitbringt und es wird spannend sein zu sehen, ob die Teilnehmerinnen an internationalen Freiwasserwettkämpfen und auch, ich glaube, JTM war sie auch letztes Jahr, den Sprung auf die, ich möchte es trotzdem mal sagen, nächstgrößere Bühne bewältigen kann und wir hier sie am Freitag, Donnerstagnachmittag unter Augen der Fernsehkameras auf die Startbrücke laufen sehen werden, nämlich im A-Finale. Es folgen die 800 Meter Freistil 8:31:80, die Norm, Jeanette Spivox 8:35, Marion Plöger 8:38, Celine Rieder ebenfalls 8:38 im Dreikampf möglicherweise um den dritten Startplatz hier, 8:34 von Marion schon mal im vergangenen Jahr. Ja, da muss ein bisschen was passieren bei allen dreien, aber das halte ich nicht für gänzlich ausgeschlossen und für mich eigentlich eines der Argumente pro Langstrecke, wenn man in die Meldeliste guckt, denn das könnte ein wahnsinnig spannender Dreikampf am Sonntagnachmittag werden. Über die 1500 Meter Freistil sind es dann erneut Celine Rieder, Jeanette Spivox und Marion Plöger, die sich im Duell befinden. Das Ganze dann noch viel eher begleitet von Julia Ackermann, die versuchen wird, als 18-Jährige und damit Jüngste in diesem Quartett den Sprung nach vorne und weiter nach vorne zu schaffen. Wichtig, wie sieht die Wasserlage aus? Hat sie einen guten Rutsch entwickelt und die ganze Saison eigentlich vielleicht so ein kleines Tal gewesen? Kommt sie dort raus, jetzt hier bei den deutschen Meisterschaften oder ergeht der nächste Arbeitsauftrag für sie und ihren Coach Steven Krüger? Nicht zu verwechseln, Julia hat schon die JTM-Norm geschwommen, also kann relativ befreit zu diesen deutschen Meisterschaften anreisen. Es geht ausschließlich nur um die Platzierung für sie. Es folgen die Langstrecken, die schwer vorherzusehen sind, also unfassbar schwer, aber einen Namen bereithalten, der am vergangenen Wochenende den Pool in Heidelberg in Brand gesetzt hat, und das ist Noelle Bänkler. Schwamm in Heidelberg in 2 Minuten 13,52 über die 200 Meter. Eine famose neue Bestzeit, verbesserte sich in allen vier Lagen. In allen vier Lagen in den Zwischenzeiten im Vergleich zu ihrer alten Bestzeit den deutschen Jahrgangsmeisterschaften 23, wo sie 2:16 schwamm, war auf den ersten 100 Metern 1,8 Sekunden schneller als bei den DJM und über die Bruststrecke 0,4 schneller als bei den DJM. Überall verbessert, das sieht man unfassbar selten, also da zeigt sich die Arbeit, die da investiert wurde. Am Anfang der Saison war es viel über Delfin und Rücken, dass da mehr Intensität reinkommt, dass da besserer Abdruck hinkommt, dass da mehr Meter pro Zyklus reinkommen. Und das muss ich jetzt offensichtlich auch auf die anderen Lagen übertragen haben, sodass sie am Ende nur noch in Anführungsstrichen 2 Sekunden fehlen auf die WM-Norm, die bei 2:11:40 wirklich wahnsinnig schnell angesetzt ist. So schnell war schon ewiglich keine Deutsche mehr. Ich weiß gar nicht, wo liegt der deutsche Rekord über die 200 Meter Lagen? Komm, den Spaß machen wir uns jetzt, das einmal kurz rauszusuchen. Wir scrollen nach unten auf dieser in Teilen dann doch wahnsinnig nervigen neuen DSV-Seite mit den Dropdown-Menüs. Der Rekord, deutscher Rekord, liegt bei 2:11:33. Also es wird quasi ein deutscher Rekord fällig, wenn du zu den Weltmeisterschaften möchtest. Hinter ihr ist es Kelly Messel, die mit 2:18 in Magdeburg sich zumindest ein kleines Trostpflaster gegeben hat und jetzt hier in Berlin nochmal über diese Strecke am Start sein wird. Julia Tietze, von der auch wahnsinnig wenig zu sehen war in dieser Saison, die aber ganz viel im Trainingslager unterwegs gewesen ist, ein bisschen überraschend, was die Münchnerin hier in Berlin wird leisten können. Und dann Kim Hergle, die immer für eine Überraschung gut ist. Sie hatte das schon mal über die Bruststrecken angedeutet, aber für Lagen trifft das noch in meinen Augen viel, viel eher zu, von der wir gar nicht so genau wissen, was jetzt zu erwarten ist. Schwamm damals Kim Hergle, und zwar 4 Jahre her, in der Qualifikation zu den Olympischen Spielen Tokio 2021, 2:12:12. Damals 18 Jahre alt, Kim Hergle, wer ist jetzt 18 Jahre alt? Noelle Bänkler, die mit 2:13:52 in ähnlichen Sphären unterwegs ist. Und da könnten wir quasi eine kleine Übergabe des Staffelstabs erleben von Kim an Noelle. Sicherlich unfreiwillig, denn die Goldmedaille und den Titel Deutsche Meisterin möchten garantiert beide gerne wieder zurück mit nach Hause nehmen. Über die 400 Meter Freistil ist es ein ähnlicher Kampf an der Spitze, nur 11:44.04 in Heidelberg geschwommen, damit fast 3 Sekunden schneller geworden als bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften letztes Jahr in Berlin. Ihre alte Bestzeit gewann bei den deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr in 4:48. Die Goldmedaille war da 13 Hundertstel vor Kim Herkle und 67 Hundertstel vor Sophie Lenze. Alle drei machen auch in diesem Jahr wieder die Top 3 der Setzliste aus. Dahinter kommt dann Leni von Bonin mit 4 Minuten 50 gemeldet, schwamm jetzt in Berlin die 400 Meter Freistil als 400 Lagen in 4:52. Eine Laura-Sophie Kohlmann, auch nicht zu vergessen, im Moment fünftschnellste, die jetzt erst 16-Jährige, 4:54 in Berlin, 4:53.9 letztes Jahr bei den deutschen Meisterschaften, schwamm aber schon vor 2 Jahren in Maribor bei den AJOF in 4 Minuten 50 ins Ziel und neuen deutschen Jahrgangsrekord, seither nie wieder auf diesem Level unterwegs gewesen. Ich bin gespannt, ob jetzt hier die deutschen Meisterschaften der richtige Ort sein werden, um wieder an die 4:50 oder 4:49 anzuschwimmen. Und bei 4:49 könnte es dann auch schon Richtung Medaille gehen. Also Noel hier in meinen Augen über die 400 Meter Lagen vorweg, 4:41.90, die WM-Norm, 2,1 Sekunden. Noel, genau die klassische Sportlerin, die man im Kopf hat, wenn man sagt, je größer die Bühne, je extrovertierter, desto mehr Glitzer gibt's in Noels Leben und desto besser werden die Leistungen. Ich bin gespannt, ob da noch eine Steigerung möglich ist. Schwer vorzustellen nach den Vorleistungen in Heidelberg, aber selbst wenn sie das bestätigt, bin ich da, glaube ich, schon ein glücklicher Mensch am Beckenrand. Und damit werfen wir einen schnellen Blick auf die Staffeln, den ich wirklich schnell halte, denn über die 400 Meter Freistil sind die Frauen in aktuell zusammen addierten 3:42.13, 2,5 Sekunden über der vom DSV geforderten Normzeit, die müssen irgendwo herkommen. Da ist noch reichlich Potenzial. Sowohl eine Lise Seidel, als auch eine Nina Jazzi, als auch eine Juliana Bokschka können alle 55er Zeiten schwimmen. Im Moment Platz 3 und 4 mit 56,2 und 56,7 in der Staffel drin. Daraus müssen aber mittlere 55er Zeiten werden, um Nina Hold in der 400 Meter Freistilstaffel nicht alleine dastehen zu lassen, sondern dort wirklich ein Quartett auf den Startblock schicken zu können. Nele Schulze, wie gesagt, das ganz große Fragezeichen. Eine Julia Mozinski in den USA schwimmt vielleicht auch eine flache 56, hohe 55. Können sie alle? Die Frage ist, ob das jetzt ins Wasser kommt. 200 Meter Freistil, aktuelle Zwischenzeit der 4 schnellsten Schwimmerinnen 8:02.68, Zielzeit 7:57.50. Das sind fast 5 Sekunden, die da aufgeholt werden müssen und da geht einiges, denn die dritt- und viertschnellste Zeit sind im Moment eine 2:03 und eine 2:01.60. Wenn die beiden eine 1:59 werden, dann sieht das schon ganz gut aus und einige der besten Schwimmerinnen waren über die 200 Meter Freistil noch gar nicht im Wasser. Julia Mozinski, Maja Werner, Lise Seidel haben da noch reichlich Luft nach oben, um sich Richtung 1,59, flache 1,59 zu orientieren und zu schwimmen. Julia Mozinski sicherlich auch 1,58 möglich. Und dann könnte es reichen für einen Staffelstart und ja, dass Isabel Gose an der Stelle nicht alleine über die 4x200 Meter Freistilstaffel auf dem Startblock stehen muss. Und die 4x100 Meter Lagen haben eine Pflichtzeit vom DSV in 4:01.37. Und die Summe der 4 schnellsten Schwimmerinnen aktuell 3:58.32 und das darf für Jubelstürme sorgen bei Lise Seidel über die Rückenstrecke, Anna Elend für Brust, Angie Köhler in Delfin und Nina Hold in Kraul. Da wird sich auch nichts mehr ändern, die Lagenstaffel ist in Stein gemeißelt und damit können die 4 genannten sowieso schon mal planen, weil sie alle auch Einzelnormen haben, aber gleichzeitig mit einem Staffelstart. Also alles offen bei den Freistilstaffeln der Frauen, ähnlich offen ist es auch in der Delfinstrecke der Männer. Hier erwartet uns ein Duell in Berlin, das wir mit Popcorn in den Händen und einer kleinen Cola zwischen den Beinen verfolgen dürfen, nämlich Lukanik Armbruster gegen KG Winkler. Für Luca Armbruster ist der Doppelsieg möglich, sowohl über die 50 als auch die 100 Meter Delfin. Kann er mit der Goldmedaille wieder nach Hause gehen? Neuer Trainer, neues Glück heißt es für ihn in Heidelberg. Der Trip nach Irland ins dortige Wettkampfbecken brachte ihn mit einem Sieg wieder zurück nach Deutschland über die 100 Meter Delfin. Vielleicht genau der Confidence Booster, das Selbstvertrauen, das ihm gefehlt hat auf dem Weg Richtung deutsche Meisterschaften. Von daher ist das Momentum sicherlich auf der Seite von Luca Armbruster, der auch über die 100 Meter Delfin bei den Olympischen Spielen in der Lagenstaffel eingesetzt worden ist, dort famos überzeugt hat. Es war großartig, dass die Ergebnisse von den deutschen Meisterschaften, wo er nur ganz knapp an der Einzelnorm scheiterte, bestätigen konnte und sogar nochmal schneller schwimmen konnte. Also ein rundum gelungenes Jahr für ihn in der vergangenen Saison. Dann mit etwas langer Pause in die neue Saison reingestartet. Gucken wir, ob es für ihn reichen wird, 51,60 zu unterbieten oder nicht. Sowohl er als auch KG Winkler können diese Pflichtzeit schwimmen und das genau auch der Disput, der sich zwischen den beiden entspinnt. Denn dass KG Winkler noch für Olympia nominiert wurde, stieß nicht überall auf Gegenliebe, gerade weil es in der Vergangenheit des DSV schon ganz andere Fälle gab, wo außerhalb des Quali-Zeitraums Normzeiten geschwommen worden sind und die Sportlerinnen oder Sportler dann nicht mit zum Höhepunkt genommen wurden. Für KG Winkler machte man bei den Olympischen Spielen eine Ausnahme. Möge man jetzt Doppelmoral vorwerfen, okay, fein. Man kann aber auch genauso gut argumentieren und sagen, ey, damals waren andere Leute am Werk, die eine Nichtmitnahme entschieden haben, wie die, die jetzt eine Mitnahme entschieden haben. Ich gehöre der Fraktion an pro Sportler. Freue mich für KG, dass er diese Erfahrung sammeln durfte und dort starten durfte in Paris. Er hat niemandem einen Startplatz weggenommen, er hat Luca nicht den Staffelstartplatz weggenommen. Nichtsdestotrotz, nicht unbedingt die gute Laune Granate, die da vor den Olympischen Spielen gezündet worden ist. Die Normzeit ist für beide machbar. Der Sieger wird vielleicht den Staffelplatz bekommen. Alternativ werden sicherlich noch die Ergebnisse in Singapur abgewartet, so wie man das ja schon von Melvin Imodu und Lukas Mazerat, dem Duell über die 100 Meter Brust, reichlich Erfahrung gesammelt hat. Konkurrenz bekommen die beiden in den USA in Fort Lauderdale bei der Tour Pro Swim Series, wo Björn Kammann mit 52,10 über die 100 Meter Delfin gemeldet ist. Tritt dort außerdem über die 200 Meter Delfin an, wo wir leider nicht in den Genuss kommen werden, seine herausragenden Tauchphasen beobachten zu können. Und vielleicht bereut Björn auch inzwischen, dass er den Wechsel vom Rückenschwimmen zum Delfinschwimmen gewagt hat. Denn im Rückenschwimmen gibt es aktuell einige Lücken, die aufzufüllen sind und wo man sich vielleicht etwas leichter in die Staffel schwimmen kann als über die 100 Meter Delfin. 100 Meter Delfin, also in der Summe ein Dreikampf um die Olympia, um die WM-Norm 51,60 mit dem sicherlich spannendsten Duell in Berlin, Luca Armbruster gegen KG Winkler. Die 200 Meter Delfin sind nach dem Abgang von Ramon Klenz und David Thomasberger arg verwaist, also da fliegt eigentlich so ein kleiner Heuballen durch die Schwimmhalle von links nach rechts durchs Bild und im Hintergrund zirpt jemand mit der Mundharmonika wie in so einem alten Western. Man darf schon froh sein, wenn es alle drei auf dem Treppchen unter die 2-Minuten-Marke schaffen. Marc Sauer letztes Jahr, der Bronzemedaillengewinner, ist aktuell als schnellster gelistet mit seiner 2-0-0. Oh, ein sehr, sehr schönes Siegerehrungsfoto gewesen letztes Jahr. Also Ramon und David standen beide mit Tränen in den Augen auf dem Podest mit versteinerten Mienen. Und Marc Sauer mit der strahlend über das ganze Gesicht mit der Bronzemedaille, das ist eigentlich so ein geiles Bild, weil das so viel illustriert, was Sport eigentlich ist. Also der Dritte freut sich am meisten und die ersten beiden haben danach bestimmt noch einiges an Frust ausgelassen und reichlich Tränen vergossen. Geschichte. Konzentrieren wir uns auf die Zukunft und die Gegenwart. Marc Sauer als schnellster gemeldet, Luis Schubert aber eigentlich der Favorit, der einzige zumindest von der schon mal deutlich unter der 2-Minuten-Marke geblieben ist, jetzt auch in Berlin 1,58,9 bei den Swim Open geschwommen. Also wenn ihr euch jemand eine Wette anbietet, vielleicht mal das Geld auf Luis drauf werfen. Es ist eine intensive Strecke in jeder Hinsicht und da kann man dann auch, glaube ich, gerne mal diskutieren, ey, die ist ja arbeitsintensiv, macht die vielleicht einfach keiner mehr, hat da keiner mehr Bock drauf? Es ist ja international durchaus ein ähnlicher Trend zu erkennen, auch wenn das in der Spitze von einem Leon Marchand und einem Christoph Milak kaschiert wird. Aber in der Breite ist da nicht mehr so die ganz große Entwicklung zu sehen. Und die Hälfte der Worte, die es beim Delfinschwimmen verloren habe, kann ich eigentlich auch beim Rückenschwimmen verlieren. Es ist keine große Entwicklung zu sehen. Es ist ein Feld, wo so ein kleiner Heuballen durchrollt. Nun ja, Ganz so schlimm mit dem Heuballen ist es vielleicht nicht, aber auch hier ist es ein Generationswechsel, der ansteht. Ähnlich wie bei den Frauen, und da merkt man schon, dass sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern das Rückenschwimmen eine Schwäche im deutschen Schwimmverband darstellt. Das soll gar nicht die Leistungen von Ole Braunschweig schmälern. Um Gottes Willen, kommen wir gleich noch dazu. Aber jetzt, wo aktuell Christian Diener wieder mal ein Pausenjahr hat, das hat er ja öfter mal, also hat er auch nach Tokio 21 schon gehabt, wo er erstmal Feuerwehrausbildung gemacht hat und dann Richtung Paris 2024 wieder auftauchte, knapp an der Quali-Norm scheiterte. Marek Ulrich hat seine Karriere beendet in einem hochdramatischen Rennen letztes Jahr in Berlin, an das wir uns sicherlich emotionstechnisch gerne noch zurückerinnern. Bleibt eigentlich nur noch Ole Braunschweig hier als alter Recke übrig, der sich dem Angriff der Jugend erwehren wird, nämlich die da von Vincent Passek, Cornelius Jahn, Peer Möller, Lukas Mertens und Mitja Bauer angeführt wird. Oskar Schildknecht habe ich jetzt hier mal ein bisschen rausgenommen, war eine schwierige Saison für ihn, auch bei den DKM noch nicht so ganz auf der Höhe. Gucken wir mal, wie das da jetzt bei ihm in Berlin laufen wird. Peer Möller können wir schon mal rausstreichen aus diesem Quintett, der hat krankheitsbedingt die DM abgesagt, super starke deutschen Jahrgangsmeisterschaften letztes Jahr gehabt, überragende Tauchphasen, bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften auch schon flott unterwegs gewesen, wird das jetzt hier leider nicht ins Wasser bringen können. Dann gibt's noch eine kleine Side-Note, funny Side-Note. David Cicero, der Ärmste, ist über mit 55,71 über die 100 Meter Rücken gemeldet. Wo die Zeit herkommt, ich weiß es absolut nicht. In der besten Liste steht die nicht drin. Nicht über Freistil, nicht über Rücken. 1,006 ist eigentlich seine Zeit. Also wenn dort jemand eine faule Wette anbieten will und sagt, Cicero schafft's ins Finale, nicht annehmen. Das ist hier irgendein Fehler, der sich dort eingeschlichen hat. Ja, und dann kommen wir zu Ole Braunschweig und Christian Diener, die eigentlich seit Jahren, und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern nehme das einfach nur auf, weil ich das beeindruckend finde, viel eher. Christian Diener inzwischen 32 Jahre alt, Ole Braunschweig 28, da ist man sportlich schon Richtung Rente schielend unterwegs. Da geht's nicht mehr so richtig vorwärts. Es ist ein beständiges Arbeiten an den kleinen Details. Ole letztes Jahr zur Olympia-Quali 200stel unter der Norm geblieben, 53,48. 2023, 53,47 Bestzeit geschwommen, 300stel unter der geforderten Norm von 53,50 Sekunden. Sieht man, wie schnell diese Norm ist. 53,50 ist richtig, richtig flott und eigentlich von niemandem außer Ole realistisch machbar. Auch nicht von Lukas Mertens, der sich auf die 200 Meter Rücken konzentriert, die 100 Meter in Magdeburg schwamm. Sah auch gar nicht so schlecht aus, aber da fehlt dann doch die Spritzigkeit, die Wasserlage, der Start, die Tauchphasen, all diese Sachen, die in all dem Kraulgetrainiere nicht unterkommen und keinen Platz haben und keine Zeit finden. Kommen wir zu Cornelius Jahn, der aus den USA anreist und sicherlich keine Ahnung, also ich habe keine Ahnung, was er wird schwimmen können, wollte letztes Jahr zu Olympia, es hat nicht geklappt, aber hat sich dort schon mal wieder in den seinen Namen in den Raum geworfen, ist auch schon mal deutscher Meister geworden, ich glaube es war 2023 über die 200 Meter Rücken, wenn ich mich nicht ganz irre, also durchaus jemand, der weiß, wie es ist, ganz oben zu stehen auf dem Podest, dann in die USA wechselte und dort zuletzt nur auf der Yardbahn unterwegs war und ehrlicherweise, wie sich die Yard-Ergebnisse auf Langbahn transferieren, habe ich absolut keine Ahnung, das wird also spannend, also für euch genauso wie für mich überraschend sein zu sehen, was er hier in Berlin leisten kann. Vincent Passek ist aber der Name, auf den wir achten sollten, sowohl über die 50 als auch über die 100 Meter. Überragende Berlin Swim Open, schwamm einen neuen deutschen Jahrgangsrekord, auch mit 19 Jahren, ähnlich wie Lise Seidel, hat das schon eine gewisse Bedeutung und eine Intention, vor allen Dingen, wenn man überlegt, wem er diesen Rekord abgenommen hat, nämlich seinem Trainingskameraden Ole Braunschweig. Da war möglicherweise ein Berliner Döner fällig als Wiedergutmachung. Irre Frequenz über die 50 Rücken von Vincent. Das weckt so ein bisschen Hoffnungen für die 100 Meter Rücken, wenn man das einfach mal mutig, unkonventionell von vorne weg schwimmen und dann schauen, ob das Tempo hinten raus gehalten wird, könnte für ihn zum Überraschungssieg über die 100 Meter führen und damit dann möglicherweise auch zum Staffelplatz in der 4x100 Meter langen Staffel. Und dann bleibt Ole Braunschweig möglicherweise sogar zu Hause. Also das ist nicht ganz unspannend, was sich dort im Becken auf den Rückenlagen abspielen wird. Das Ganze wird dann noch komplettiert durch Lukas Mertens über die 200 Meter Rücken, der es seit 2-3 Jahren auf den Jan-Philipp Glania-Rekord abgesehen hat. 1,55,87 der Rekord, 1,55,97 die Bestzeit von Lukas Mertens, die er in Paris bei den Olympischen Spielen im Halbfinale aufgestellt hat. Wohlgemerkt, da schon irgendwie sein 12. Start gewesen, also durchaus in erschöpftem Zustand. Hier durfte er ausgeruhter auf den Startblock steigen, hat deutlich gemacht mit dem Weltrekord über die 400 Kraul und all den anderen Fabelleistungen, die er gebracht hat, dass er aktuell topfit ist und vor allen Dingen von der extrem großen Ausdauerbasis von Anno Dazumal, die er sich antrainiert hat, von den 1500 Meter kommend profitiert, gleichermaßen aber in der Lage ist, viel Laktat zu bilden, also sehr schnellkräftig unterwegs sein kann. Und das kommt zusammen über die 400 Meter Freistil und hoffentlich auch über die 200 Meter Rücken. Und dann führt da kein Weg an der Goldmedaille für ihn vorbei. Mitja Bauer hat nach Leipzig gewechselt, aus Bremen nach Leipzig Anfang der Saison, hat dann eine unfassbar gute Entwicklung genommen, schon mit 56,5 und 2,06, zweimal Bestzeit bei den Berlin Swim Open. Hier jetzt der erste Auftritt mit Ambition in der offenen Klasse, kann nach hinten losgehen, kann aber auch wirklich ein gutes Ding werden. Kommen wir damit zum Brustschwimmen und für mich zu einer der Enttäuschungen in der aktuell laufenden Saison, denn für mich sowohl Melvin Imodou als auch Lukas Mazerat in den ganzen letzten Monaten nicht eigentlich in der Form, in der ich sie schon gesehen habe, und das versehe ich mal mit ein paar Fragezeichen, weil Lukas eigentlich generell, wenn ich das richtig erinnere, nicht der Typ, der in den vergangenen Jahren dadurch überzeugt hat, dass er die ganze Saison über schnell war, sondern immer pünktlich zum Höhepunkt fit gecoacht worden ist von Marc Jasondara, perfekt hingesteuert worden ist, hat jetzt zwei Stints in Australien hinter sich, neue Impulse gesammelt, neue Eindrücke, alles Sachen, die von der körperlichen Leistungsentwicklung möglicherweise wegziehen hin zu einer persönlichen Leistungsentwicklung, die langfristig total wichtig ist, aber kurzfristig vielleicht den Nachteil hat, dass die 59,70, die hier als Norm über die 100 Meter aufgerufen werden vom Deutschen Schwimmverband, möglicherweise gar nicht erreicht werden können. Auch wenn Lukas vor, ich glaube im Dezember in Australien schon mit 1,0001 mal so dran geknatzt, kratzt hat an der 59 vorne, aber immer noch 3/10 weg war von der 100 Meter Pflichtzeit. Ähnliches gilt für Melvin Imodou, der in dieser Saison auch noch nicht unter der 1-Minuten-Marke geschwommen ist. Und die beiden sind die einzigen, die schon unter der 60-Sekunden-Marke überhaupt geblieben sind, die hier bei den DM an den Start gehen werden. Melvin seinerseits kann im Gegensatz zu Lukas ein bisschen sich zurücklehnen und die Füße hochlegen, denn sein 4. Platz bei Olympia letztes Jahr sichert ihn auf jeden Fall den Start in Singapur zu. Er kann also ganz entspannt hier in Berlin das Rennen angehen, weiter vielleicht an der einen oder anderen Feinheit arbeiten und sich langfristig Richtung Ende Juli, Richtung Weltmeisterschaften orientieren. Die kurze Strecke, die 27,41 bei den Berlin Swim Open, sah auch ehrlicherweise schon ganz gut aus. 26,6 hier sein deutscher Rekord, 1/8 langsamer, aber so stilistisch von der Dynamik war das für mich schon eigentlich der Melvin in die Richtung, die es gehen soll. Gucken wir mal, was die eine Woche Pause jetzt hier gemacht hat. Konkurrenz bekommen die beiden auch aus den USA, nämlich durch Noel de Goys, der EM-Teilnehmer vom letzten Jahr, der Silber mit der 4x100 Meter langen Mixstaffel gewann, wird in Fort Lauderdale am Start sein, dort 59,98 gemeldet, seine Zeit von den DM letztes Jahr. Und er wird interessiert nach Berlin schauen, was Lukas Mazerat denn so abliefert. Denn wenn Noel 59,69 schwimmt und Lukas nicht, dann ist es die erste WM-Teilnahme für den Hildesheimer. Und Lukas, der Frankfurter, muss zu Hause bleiben. Hinter den beiden, hinter Lukas und Melvin, gibt es 6 Sportler mit 1,02er Zeiten. Da ist vor allen Dingen spannend zu sehen, Emilian Holland jetzt am Wochenende in Berlin nicht am Start, wie er den Wechsel nach Potsdam verkraftet hat. Keine Ahnung, schwer zu sagen, lange nicht mehr im Wettkampfbecken gesehen. Über die Saison hinweg war das jetzt kein wesentlicher Fortschritt, den er gemacht hat, aber mit dem richtigen Tapern und dass Jörg Hoffmann das kann, hat er mit Melvin Imodou durchaus bewiesen. Hoffen wir, dass das bei Emil jetzt genauso funktioniert. Jan-Malte Gräfe gehört da sicherlich auch dazu, der schon zu überzeugen wusste. Luis Hoffmann, auch jemand, auf den wir vielleicht mal gucken sollten, Jahrgang 2008, der Neuköllner, der auch schon 1,02er Zeiten geschwommen ist und hier in den letzten 1,5-2 Jahren Schritt für Schritt sich vorwärts entwickelt hat, vielleicht kann er auch schon Richtung 1,01 irgendwo schielen. Die 200 Meter Brust sind ein unfassbar enges Feld, 2 Minuten 10,60. hier die Pflichtzeit. Der Einzige, der da schon mal annähernd in die Nähe kam, war Lukas Mazzerath, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber aus den genannten Gründen sehe ich das in diesem Jahr ehrlicherweise nicht so. Was dann dazu führt, dass Jeremias Pock hier als Top-Gesetzter in die Wettbewerbe reingeht und der auch aus den USA rüberkommt entsprechend. Schwierig einzuschätzen, was auf der Yardbahn erarbeitet wurde und jetzt hier auf der 50-Meter-Bahn im olympischen Pool umgesetzt werden kann. Mathis Schönung hat die Kampfansage gemacht zu den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. LA 28 ist genau mein Ziel. Gucken wir, ob den Worten hier in Berlin Taten folgen werden. Dazu kommt Hugo Engelin, der Platz 5 belegt in der besten Liste diese Saison. Der mit 2,16, glaube ich, oder 2,18 jetzt am Wochenende in Magdeburg nicht ganz an den Leistungen dran war, an der 2,15, an der Fabelzeit vom vergangenen Jahr von den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, der aber durchaus Potenzial hat. Dazu kommt noch Kenneth Bock, der aktuell als Dritter nominiert ist. Und da merkt ihr schon, wenn so viele Namen fallen, dann gibt es eigentlich keinen klaren Favoriten auf den Titel, auf die Medaillen, auf die Normen. Und so könnten die 200 Meter Brust zumindest spannungstechnisch eine echte Granate werden. Preisschwimmen, die schnellste Schwimmart der Welt, sehen einen leeren Startplatz, nämlich Rafael Miroslav wird diesen deutschen Meisterschaften nicht beiwohnen. Was letzte Woche noch für Verwunderung gesorgt hat, dass er bloß die Berlin Swim Open wahrnimmt, hat sich am Wochenende im Gespräch als durchaus sinnvoll erwiesen, denn er hat an diesem Wochenende jetzt bei den deutschen Meisterschaften seinen Universitätsabschluss, er ist fertig mit Studieren. So schnell vergeht die Zeit, um Gottes Willen, kann mich noch erinnern, als er damals rübergegangen ist. So ist es, wenn die Schwimmkinder irgendwie groß werden. Hat die Uni abgeschlossen, hat dort seine Feierlichkeiten, ist noch auf eine Hochzeit eingeladen und wird sich sportlergerecht dort natürlich verhalten und benehmen und aus der Ferne zugucken, was die Konkurrenz in der Berliner SSE treiben wird. Hat seine BSO-Pflichtaufgabe, seine Swim-Open-Pflichtaufgabe über die 200 Freistil, 100 Meter Freistil erfüllt, sprich den Staffelplatz erschwommen. Fokus ging eher in Richtung 100 Meter Freistil, war deshalb mit der 48,36, die er schwamm, auch sehr, sehr, sehr zufrieden. Es war seine schnellste Zeit seit dem deutschen Rekord 2022 und das mit vergleichsweise kurzer Trainingszeit, also wirklich kalendarische Trainingszeit, die er dort investiert hat. 200 Freistil 1,47,50. Auch gut wird reichen, um in der Staffel partizipieren zu dürfen. Ebenfalls nicht am Start, Artem Selin und Peter Vajasi. Peter Vajasi hat, glaube ich, wenn ich das richtig entsinne, sein Training, seine Karriere auch soweit beendet und trainiert jetzt ab. Und Artem Selin ja auch nur sporadisch hin und wieder mal auf dem Startblock unterwegs. Und das macht die Bühne frei über die 50 Meter Freistil für das Duell von Joscha Seicho, Ole Mats Eidam, Moritz Schaller und Martin Wrede. Martin Wrede, der Sprintspezialist, die Sprinthoffnung, ist es ja eigentlich nicht mehr, hat sich hinlänglich bewiesen. Aus Hannover mit zahlreichen deutschen Jahrgangsrekorden im vergangenen Jahr. Moritz Schaller, der nach seinem Wechsel nach Essen bei den DKM schon überzeugen konnte und jetzt hier die Krone aufsetzen möchte mit dem ersten Langbahntitel und der bestmöglichen Zeit, die er schwimmen kann. Joscha Seicho, der die 50 Meter Freistil vielleicht wieder für sich entdeckt hat, um ein wenig an der wirklich ganz basic Grundschnelligkeit zu arbeiten, und Ole Mats Eidam, der zum Januar hin in die USA gegangen ist, vorher gar keinen Wettkampf mehr schwamm nach der dramatisch verpassten Olympia-Qualifikation letzten Sommer, ist jetzt hier das erste Mal im Wettkampfbecken wieder unterwegs. Und wie alles, was ich bei den USA-Leuten sage, es ist eine große, große Überraschung. Nicht zu vergessen über die 50 Freistil, Larus Thiel, 22,61, neuer deutscher Jahrgangsrekorde bei den NRW-Landesmeisterschaften. Und das ist eine Zeit, die ihn auch schon, best case, Richtung Medaillen katapultieren könnte. 22,00, die Pflichtzeit, die vom DSV vorgegeben ist. Nicht ganz ausgeschlossen, dass einer der genannten dort drunter bleibt, Martin Wrede, Joscha Seicho, Ole Eidam, Moritz Schaller. Lucky Punch, wenn das Rennen einmal klickt und alles zusammenpasst, was man sich an Perfektion erarbeitet hat, könnte das reichen. 100 Meter Freistil, 48,20, hier die Pflichtzeit, und der Einzige, der das auch nur ansatzweise im Petto hat, ist Joscha Seicho. Nicht nur, weil er mit 47,80 in Paris einen neuen deutschen Rekord schwamm, sondern damit auch der Einzige ist, der unter der 48,30 jemals geblieben ist. War unter diese 48-30 nur an zwei Gelegenheiten, nämlich bei den deutschen Meisterschaften und bei den Olympischen Spielen des vergangenen Jahres. Die sind auch erst ein Jahr her, also es ist genau der Peak seiner Leistungsfähigkeit, macht aber auch deutlich, dass diese 48-20, die gefordert ist, bei weitem kein Selbstgänger ist. Spannend sein wird sein zu sehen, wie sich hier das Training bei Peter Bishop in Eindhoven schon nach einem Jahr bemerkbar macht und welche Fortschritte oder welche Veränderungen hier zu sehen sein werden. Über die 200 Meter Freistil ist die große Frage, Lukas Mertens geht als Topgesetzter rein. Ich sag mal nur so viel, 1:42.00 ist der Weltrekord. Nicht, dass der fallen wird, das glaube ich nicht. Davon bin ich ganz weit weg, das hier zu postulieren und zu behaupten. 1:44.14 seine Bestzeit, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da eine mittlere, flache 43 vielleicht sogar drin sein wird, wenn Lukas das Rennen so mutig von vorne angeht, wie er das mit den 400 Meter gemacht hat. Und bei Olympia ist er ja über die 200 Freistil nur an der Medaille vorbeigeschwommen, weil er auf den ersten 100 derart massiv überpaced hat und körperlich da nicht in der Lage war, nach dem dritten Wettkampftag das zu halten und das hinten raus zu stehen. Aber da ist viel, viel mehr drin als die 1:44.1. Also es könnte eines der Sensationsrennen dieser deutschen Meisterschaften werden. Der Rest ist sehr weit weg von der Norm, 1:46.80. Da kommt dann ein Philipp Peschke mit einer 48.2, ein Jano Beschnitt mit einer 48.9. Ein Timo Sorgius ist hier auch gelistet mit einer 49.7, sind aber alle schon eine 1:47 geschwommen. Ein Peschke jetzt bei den Berlin Swim Open, ein Sorgius, ein Beschnitt in Stockholm. Ich wünsche mir, dass alle drei das hier nochmal wiederholen können und sich vielleicht auch gegenseitig zu noch schnelleren Zeiten pushen, denn das wäre ein ganz, ganz deutliches Zeichen für die 4x200 Meter Freistilstaffel und für all die Talente, die danach kommen, für einen Lukas Fritzke, für einen Jonathan Toik und so weiter und so fort. Über die Langstrecken sind es die altbekannten Namen. Es sind Lukas Mertens, Oliver Klemet, Sven Schwarz und Florian Wellbrock, die hier alle vier auf Weltniveau schon unterwegs sind. Und diese vier, das Quartett hat Gesellschaft bekommen. Und zwar nicht von Arne Schubert, wie das seit Jahren antizipiert wird, sondern von dem 18-jährigen Johannes Liebmann. Der Reihe nach. 400 Meter Freistil. Lukas Mertens wird hier den Wettkampf Tag 1 damit eröffnen und sicherlich der Headliner sein, der neugeborene, der frisch gebackene Weltrekordhalter. Der wird wohl wieder in die Nähe des Weltrekordes schwimmen. Aber die Erwartungshaltung verändert alles. Das muss man so deutlich sagen. In Stockholm konnte er einfach von vorne losschwimmen und losrennen und sagen, komm, let's go for it. Gucken wir mal, wie es läuft und wie es geht. Über den Grundspeed geregelt, eine Sekunde schneller als in Berlin letztes Jahr, ein mittlerer 1:47 rum, irgendwo in dem Bereich, könnte ich mir vorstellen, wird sich das wieder bewegen und dann aber wird es vermutlich hinten raus nicht reichen, schon alleine, weil Olli Klemet, Sven Schwarz, alle beide um den zweiten Platz über die 400 Meter Freistil hier fighten werden und den Rückstand nicht so groß anwachsen lassen werden. Drei Sportler schon unter WM-Norm geschwommen, Lukas Mertens, Oliver Klemet, Florian Wellbrock. Florian Wellbrock hier nicht am Start und Oliver Klemet, die 3:45.92, war, glaube ich, sogar Bestzeit in Stockholm. Kommen wir zur doppelten Distanz, 800 Meter Freistil, die 8 Minuten absolutes Entertainment werden. Also die Langstrecken machen wirklich Spaß, da lohnt sich das Fernseher anschalten, das bequeme Platz finden, auf dem Sofa den Beamer zurechtrücken, die Zimmerdecke, das Zimmer abdunkeln und dann kann die Show eigentlich beginnen. Nachdem Lukas Mertens deutschen Rekord schwamm in Stockholm, ist er jetzt hier in Berlin nicht am Start über diese Strecke. Dafür aber Sven Schwarz, Florian Wellbrock und Oliver Klemet, die alle mit 7:44, 7:47 und 7:51 gemeldet sind, bekommen jetzt noch zusätzlich Konkurrenz durch Johannes Liebmann, der in 7:50.86 in Magdeburg einen neuen deutschen Jahrgangsrekord schwamm. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Auch das gucken wir einmal schnell nach, bevor wir hier Quatsch erzählen. Auf dieser ganz tollen Seite vom DSV, bei der man die Maus in verschiedenen wilden Gestikulierungen bewegen muss, damit die Dropdowns-Menüs nicht aufgehen. Und genau für diese Berichterstattungsqualität seid ihr hier. Doch, es war ein deutscher Rekord. 7:50.86 von Johannes Liebmann. Warum schreibe ich das hier nicht dazu? Mein Gott, André. Naja, so ist es. Also, neuer deutscher Jahrgangsrekord von ihm über die 800 Meter Freistil. Ja, und dann wird es doch, also, was mehr kann ich denn verlangen? Florian Wellbrock in Stockholm 7:41 geschwommen, seine zweitschnellste Zeit ever jemals. Der wird also auch so, vermutlich, könnte ich mir vorstellen, in der Form, in der er gerade ist, Richtung 7:39 schielen. Sven Schwarz, 7:46 geschwommen in Stockholm, 7:41 seine Bestzeit, also er kann durchaus mit einem Wellbrock mithalten. Und Oliver Clement, 7:44 in Stockholm, auch hier seine Bestzeit. Und das, da ist einfach alles angerichtet, was man so braucht. Dazu ein Arne Schubert, der vielleicht auch zeigen möchte, ey, hallo, mich gibt's auch noch und nicht nur Langstrecke, sondern auch im Becken habe ich noch richtig Pfiff und kann richtig schnell schwimmen. 1500 Freistil. Da müssen wir mit Johannes Liebmann beginnen, der in 14:57 klar unter dem FINA A-Cut blieb für die Weltmeisterschaften, aber auch unter der 4 Sekunden schnelleren geforderten Norm vom DSV. Auch er hat damit nur formell die WM-Norm für Singapur erreicht und unterbot gleichzeitig den alten deutschen Jahrgangsrekord von Jörg Hoffmann aus dem Jahr 1989. Das ist auch schon 36 Jahre her. Und da hat sich Johannes Liebmann zu Recht den Namen des Rekordtöters verdient, nachdem er letztes Jahr bei den JTM den deutschen Jahrgangsrekord von Sven Lotschewski brach, der aus dem Jahr 86 war, wenn ich das richtig erinnere. Jetzt Jörg Hoffmann aus den besten Listen zu tilgen, bekommt schon fast einer Majestätsbeleidigung gleich. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall nach Magdeburg. Übrigens auch ein Schützling, der von Stefan Döbler trainiert wurde, jetzt die letzten Monate bei Bernd Berghahn auch im Höhentrainingslager und Co. mit unterwegs gewesen ist und hier Richtung Deutsche Meisterschaften trainiert worden ist. Wie gestaltet sich das Feld? Florian Wellbrock 14:38, nur 4 Sekunden über dem deutschen Rekord geblieben in Stockholm. Wie gesagt, Flo in wirklich sehr, sehr, sehr guter Form im Moment, macht auch einen deutlich lockeren und gelösteren Eindruck. Also in den vergangenen Jahren nicht mehr ganz so verkrampft. Und für mich eine der wesentlichen Geschichten im Vorfeld dieser deutschen Meisterschaften auf sportschau.de kann man sich auch so eine kleine Preview angucken, worum es geht bei diesem DM. Und da gibt es insgesamt, glaube ich, 4 Absätze. Wer denn alles starten wird bei den DM und was die Zuschauenden so erwartet, da fällt nicht einmal der Name Wellbrock. Und das ist für mich eines der Zeichen der verschobenen Erwartungshaltung, also dass Florian Wellbrock nicht mehr die alleinige Speerspitze ist, als auch die Breite, die sich dort auftut. Es ist dann ein Imodu, eine Köhler, eine Gose, ein Mertens, die dort Erwähnung finden, als diejenigen, die sich auf der ganz, ganz großen olympischen Bühne auch schon bewiesen haben. Lokalmatador Ole Braunschweig wird dann natürlich auch immer genannt. Und dann hat Flo einfach ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Ruhe, sich wirklich zu entspannen und wirklich sich mehr aufs Schwimmen zu konzentrieren und zu fokussieren. Und ich habe den Eindruck, das tut ihm sehr, sehr gut. Dazu kommen über die 1500 Freistil Olli Clement, 14:43, Bestzeit geschwommen in Stockholm. Man mag es ja kaum glauben, letzte Woche noch in Ibiza beim Freiwasser-Weltcup unterwegs und dort auch erfolgreich gewesen. Sven Schwarz, 14:52, kann auch ein 14:43 schwimmen. 2 Jahre her war in Dublin bei der U23 EM, wo er damals bei den deutschen Meisterschaften auf Platz 5 der Welt schwamm, aber trotzdem nicht für die Weltmeisterschaften nominiert wurde, weil 2 Deutsche schneller waren. Das war ein unfassbarer, ja, wenn wir Bildzeitung wären, würden wir sagen Skandal, aber so ist es, waren 2 schneller und du darfst bloß 2 nominieren als Verband und auf den Startblock schicken, sagt halt World Aquatics damals FINA. Und ich glaube, mit dieser Wut im Bauch, mit dieser Emotion, dann in Dublin die 14:43 rauszuhauen, wow, das steckt also da noch irgendwo drin in ihm und ermöglicht auch hier den Angriff auf einen der Top-Plätze, um mit nach Singapur zu fliegen. Summa summarum könnten die Langstrecken, die 800, die 1500 eine echte Wellbrock-Show werden, gerade weil das Training natürlich Richtung deutsche Meisterschaften ausgelegt war und der deutsche Rekord über beide Strecken für ihn in meinen Augen nicht außer Reichweite ist. Und Flo, falls du das hier hörst oder so, ich sage das mit allen guten Worten und erwarte das nicht, sondern sage, es wäre grundsätzlich möglich und möchte da gar keinen so großen Druck vielleicht aufbauen. Jedenfalls die Langstrecken, die Rennen, war erfahrungsgemäß und historisch schon aus den letzten Jahren, die so, so viel Geschichte und Potenzial haben. Damit kommen wir zu den Langstrecken, die auch viel Historie haben, aber gar nicht so viel Potenzial, denn außer Cedric Büssing fällt es schon fast schwer, hier Erwähnenswertes zu finden. Weder, dass wahnsinnig ambitionierter Nachwuchs da ist, sondern möchte ich Finn Hammer wirklich nicht zu nahe treten, dem JDM-Teilnehmer. Da möchte ich auch Finn Wendland nicht zu nahe treten, der bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften das Triple geholt hat, über die 100, 200, 400 Meter Lagen und da mit Sicherheit wahnsinnig viel Selbstvertrauen mitgenommen hat, der letztes Jahr einen deutschen Jahrgangsrekord schwamm bei diesen deutschen Meisterschaften, aber für mich noch zeigen muss, dass jetzt hier in dieser Saison auch der nächste Sprung tatsächlich kommt. Jeremias Pock wieder am Start und Finn Hammer für mich beide schwer einzuschätzen, 1,58,10, die WM-Norm, wird schon wahnsinnig schwer werden, dass einer der 200 Meter langen Schwimmer unter der 2-Minuten-Marke bleibt. Finn Wendland als schnellster gemeldet mit 2,00,36. Über die 400 Meter ist Cedric Büssing gemeldet, sein einziger Start bei diesen deutschen Meisterschaften, 2,03 war seine 200 Lagenzeit jetzt am Wochenende, das sah bisschen laissez-faire aus und mit Sicherheit noch reichlich Potenzial gesegnet, aber die 4,16,11 bei den Berlin Swim Open eröffnen jedwede Chance, die 4 Minuten 15,50, die gefordert sind, zu unterbieten. Da fehlen nur 6 Zehntel, da war auch noch reichlich Luft und das wirkte sehr, sehr kontrolliert, das ganze Rennen. Die 6 Zehntel werden da irgendwo noch auftauchen und dann geht es auch für den in Indiana an der Universität trainierenden Essener Richtung Singapur. Zu guter Letzt die Staffeln der Männer. Da sieht ein bisschen besser aus als bei den Frauen. War historisch bedingt schon fast immer so gewesen in letzter Zeit. 4x100 Freistil, die aktuelle Summe der Top 4, 3,15, 66, 26 Hundertstel über der vom DSV geforderten Norm. Die gilt es also irgendwo zu finden. Sei es jetzt für Joscha Seicho, sei es für Martin Wrede, Ole Mats Eidam noch gar keine 100 Freistil geschwommen, Luca Nick Armbruster noch gar keine 100 Freistil geschwommen, KG Winkler noch gar keine 100 Meter Freistil geschwommen. Und damit sind genug Namen genannt, die hier durchaus noch in die Bresche springen können und schneller sein können als die aktuell 4 schnellsten, die da auf die Namen Joscha Seicho, Martin Wrede, Rafael Miroslav und Lukas Mertens hören. 49,66 gilt es zu unterbieten. Das können sie. 4x200 Meter Freistil, 7,08,24, die Zeit der schnellsten 4, 7,09,95 gefordert. Die können also schon einen Haken hinter die Qualifikation setzen. Aktuell mit Lukas Mertens, Timo Sorgos, Rafael Miroslav und Philipp Peschke. Die Frage ist, kann Joscha Seicho über die 200 Meter Freistil hier noch in die Staffel reinschwimmen? 1,7,48,13 gelte es zu unterbieten. Aktuell Philipp Peschke hier der Platz Viertplatzierte in der Mittelwertberechnung aus Vorlauf und Finale. Kann Joscha sicherlich 1,48,27 hat Jano B-Schnitt in Stockholm aus Vorlauf und Finale hingelegt. Sicherlich auch jemand, der da noch nicht gänzlich raus ist aus dieser Gleichung. Und dann kommen wir zu der 4x100 Meter Lagen Staffel, die noch gar keine Endzeit hat, denn es fehlt noch ein Delfinschwimmer, der irgendwo Richtung mittlere, hohe 51 Sekunden Marke schwimmen sollte. KG Winkler, Luganik Armbruster sind beide jetzt hier bei den deutschen Meisterschaften im Wasser. Auch die Brustschwimmer mit ihrer 1,00 und die Rückenschwimmer aktuell, wo Ole Braunschweig der schnellste ist mit 56,16, haben noch reichlich Potenzial und dann sollte das auch auf jeden Fall reichen, sich mit der Lagenstaffel für die Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Also ich gehe mal fest davon aus, dass die Männer hinter alle drei Staffelqualifikationen einen Haken werden setzen können. Sehr zum Leidwesen der Geldschatulle des DSV, der dann all diese Übernachtungen bezahlen muss. Aber das ist ein anderes Thema, das man sich auch ein bisschen selber eingebrockt hat. Für die Jungs, für die Männer wird das ein schönes Erlebnis, hier Singapur Luft zu schnuppern und dort teilnehmen zu dürfen. Es sei ihnen allen gegönnt. Damit machen wir den Deckel drauf mit einer kurzen Zusammenfassung. Welche Rennen gilt es denn jetzt wirklich ganz besonders einzuschalten? Also ich glaube, es sind an jedem Tag, wie gesagt, eine Stunde A-Finals, freut man sich vielleicht auch, wenn man über irgendeins der Rennen mal ein bisschen Luft holen kann und atmen kann, über die, keine Ahnung, 50 Rücken der Männer vielleicht oder so. Die ganz offensichtlichen Rennen, die man auf keinen Fall verpassen sollte, sind die 400 und die 200 Meter Freistil der Männer. Schon alleine, weil Lukas Mertens am Start ist und die Frage ist, was geht da eigentlich jetzt hier in Berlin? Und die 800 und die 1500 Meter Freistil der Männer sind für mich auf jeden Fall die vier Rennen, für die ich alles stehen und liegen lassen würde. Florian Wellbrock zu sehen, ob er sich die deutschen Rekorde wiederholt oder den deutschen Rekord bricht. Wer holt sich die WM-Tickets auf den langen Strecken? sind die Schlagzeilen, das sind die Rennen, die von viel Spannung und Faszination leben werden. Und dann gibt es noch so ein bisschen die Hidden Champions, habe ich sie genannt, wo sich vielleicht die ein oder andere Storyline verbirgt, die auf den ersten Blick nicht so auffällig ist und die von den öffentlich-rechtlichen Medien, ich habe ein Wort versucht, Mainstream-Medien zu vermeiden, weil das so negativ konnotiert ist, die von den öffentlich-rechtlichen Medien vielleicht ein bisschen beiseite gelassen werden, weil da nicht so ganz der Einblick da ist. Das sind die 100 Meter Delfin der Männer mit Luca Armbruster gegen KG Winkler, weil da glaube ich auch nicht, dass die beiden sich nicht leiden können, aber schon ein bisschen Feuer drin ist aus der Olympia-Geschichte vom vergangenen Jahr. Es sind die 100 Meter Delfin der Frauen, wo Angelina Köhler Richtung deutscher Rekord unterwegs sein möchte. Da gehe ich ganz fest von aus. Dann sind es da auch noch die Mädels, die da mit hinterherkommen. Dann sind es die 100 und 200 Meter Rücken der Frauen. Ich will wissen, kann Lisa unter einer Minute schwimmen und die WM-Norm? Was bieten sich Maya und Lisa eigentlich über die 200 Meter Rücken im Wasser? Bahn 4 gegen Bahn 5 Head-to-Head. Das könnte so geil werden. Also das kann richtig, richtig Spaß machen. Dann kommen die 200 und 400 Meter Lagen der Frauen, die super eng sind. Und mit Noelle und mit Kim sind da zwei super emotionale Sportlerinnen dabei, die auch für das entsprechende Momentum sorgen werden, die wahnsinnig viel Energie aus dem Publikum saugen werden. Und es sind die 50 Meter Freistil der Frauen mit dem Dreikampf von Angie, Nina und Nina. Um die WM-Norm, vielleicht sogar um den deutschen, deutscher Rekord ist weit weg, möchte ich jetzt nicht hier in den Raum werfen, aber der Dreikampf um das WM-Ticket, das sind so die Hidden Champions und da habe ich bestimmt noch 3-4 Rennen vergessen. Wie gesagt, ich möchte ganz, ganz viele neue Namen sehen, ganz, ganz viele Sportlerinnen und Sportler, die hier scheinen und strahlen im Rampenlicht, die sich präsentieren, die extrovertiert rauslaufen, vor allen Dingen, die Geschichten liefern, die gute Bilder liefern, die den Schwimmsport repräsentieren in all seiner Leistungsfähigkeit und all seiner Sympathie, die er hat. Und nicht vergessen, ich weiß, ich habe mich jetzt bei dem Ausblick hier ganz viel nur auf die WM-Normen konzentriert, einfach um das Ganze irgendwie handhabbar, handlich zu halten und 90 Minuten kann man sich schon drüber streiten, ob das handlich ist. Es ist das Ende des Quali-Fensters für die Weltmeisterschaften, aber auch für die U23-EM, für die Junioren-Europameisterschaften, für die AJOF und für die Universiade, also für jeden einzelnen Sportler, für jede einzelne Sportlerin, egal ob, geht es nicht nur um Medaillen, sondern auch um Normzeiten und Pflichtzeiten im A-Finale, für einige sicherlich auch im B-Finale. Also da ist wahnsinnig viel Druck auf dem Kessel, das wird eine sehr, sehr spannende Veranstaltung, eine sehr, sehr spannende Atmosphäre und wenn jemand im B-Finale sich auf die Leine setzt und sich bejubeln lässt, dann wisst ihr vielleicht warum, weil da gerade eine Nachwuchsnorm gefallen ist für die JTM, für die AJOF, vielleicht auch für den Perspektivkader oder ähnliche Geschichten. Ich empfehle, wenn ihr nicht dabei sein könnt, und das werden ja unfassbar viele sein, guckt unbedingt in den Livestream rein unter Rives Livestream rein unter sportschau.de. Folgt auch mir auf den Social Media Kanälen Instagram, TikTok, Threads. Schaut dort rein, guckt dort rein. Da wird es Updates geben und kürzere, kleinere Highlights. Mir hat es viel Spaß gemacht, mich darauf vorzubereiten und ab morgen dann für euch am Beckenrand unterwegs auf dem Weg O-Töne, Live-Audio-Mitschnitte zu sammeln. Wir hören uns nächste Woche wieder und unterhalten uns dann über all das, was wir dort gesehen haben und was es zu unterhalten gibt. Für heute war es das erstmal. Wir machen den Deckel drauf. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.